ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo und willkommen in einer Folge Unter Büchern, in der ich sehr besondere Bücher vorstelle. Mit einem Comic geht's ins Gefängnis, mit einer Graphic Novel in die Leipziger Kunstszene. Ein Gedichtband habe ich hier liegen und den Rahmen bilden zwei große Romane. Der eine führt nach Heidelberg mit Heinz Strunk und der andere auf die äußeren Hebriden in den 90er Jahren. Unter Büchern heute mit Perlen und die gibt's auch musikalisch. Hier sind Phoenix. They say an end can be a start. Feels like a barbarian, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please.
Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a start, feels like a barbarian still out. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you.
Viel besser. Phoenix aus Frankreich waren das mit einem ihrer Hits. Ganze 26 Jahre alt ist er. Erschienen 2000. Hier ist Unter Büchern, die Stunde Literatur von MDR Kultur. Auf die Produktivität von Heinz Strunk ist Verlass. Er gehört inzwischen zu den Autoren, von denen in kurzen Abständen immer wieder was Neues erscheint. Jedes Jahr bringt er ein weiteres Buch raus mit Der goldene Handschuh und Zauberberg 2 gab er selbst der wahren Geschichte um den Hamburger Frauenmörder Fritz Honker oder Thomas Manns großem Literaturklassiker die unverkennbare Strunknote. In seinem neuen Roman kehrt er zurück in die Trostlosigkeit des banalen Alltags. Juliane Bergmann hat Memories of Heidelberg gelesen.
In Memories of Heidelberg sind Memories vom Glück.
Naja, oder Memories vom Unglück, zumindest bei Heinz Strunk. Aber ganz von vorn. Die Ehe von Isolde und Bertram kennt keine Überraschungen. Seit 17 Jahren sind die beiden Oldenburger verheiratet und haben sich inzwischen nichts mehr zu sagen. Vielleicht bringt ja ein Trip nach Heidelberg frischen Wind in die Beziehung. Bei der zähen Autofahrt dorthin amüsiert sich Bertram am Steuer auf seine eigene skurrile Art.
Aus Langeweile und streng geheim zu haltenden Nervenkitzelgründen macht Bertram eine Challenge daraus, bei voller Fahrt immer wieder die Augen zu schließen. Isolde hat zum Glück noch nie etwas von seinen Selbstmordspielchen mitbekommen.
Bei Heinz Strunk weiß man, was man kriegt. Glücklose Zeiten, abgehängte Figuren, ein trostloses Setting und nicht zuletzt eine Innenschau, die weder die Protagonisten noch die Leser schont. Schon nach einer halben Seite muss ich zum ersten Mal lachen und schäme mich gleichzeitig bei all der Bitterkeit erheitert zu sein. Mit dieser Ambivalenz spielt Strunk wie kein Zweiter. Das Paar verbindet die Reise zum 80. Geburtstag von Isoldes Mutter mit einem einwöchigen Aufenthalt im Boutique-Hotel und Spa Kurpfalz. Schon an Tag 1 wird das nahegelegene italienische Schiffsrestaurant aus Mangel an Alternativen zum Stammlokal deklariert.
Urig, meint Isolde. Urig? Denkt Bertram, was ist denn das nun wieder?
Strunks harter Blick auf Menschen ist präzise und überzeugend. Er hat ein treffsicheres Gespür für Formulierungen und Dialoge. Das Muster jeder Konversation zwischen Bertram und Isolde, die Zündschnur ist kurz. Er isst zu viel Salz, sie braucht zu lange im Bad und so weiter. Deshalb hat man sich irgendwann auf Schweigen geeinigt, vor allem seit Isolde keinen Sex mehr will.
Bertram, ich will es dir schon länger sagen, aber für mich ist das nichts mehr. Ich bin durch mit dem Thema. Schon der Gedanke daran verursacht mir Übelkeit.
Das sitzt. Bertram betäubt die körperliche Sehnsucht mit exzessiver Fresserei.
Memories of Heidelberg sind Memories of you.
Beim Italiener wird das Paar immer unverschämter behandelt. Selbst bei Regen und Kälte gibt es keinen Platz im Innenbereich. Das Essen wird von Mal zu Mal ekelhafter, gleichzeitig hochpreisiger. Peggy Marchs Heidelberg-Hymne aus den 60ern läuft irgendwann in Dauerschleife. Sie gibt dem Buch seinen selbstironischen Titel.
Das Feuerwerk war lang vorbei.
Warum bleiben wir in Beziehungen, obwohl sie uns nicht mehr gut tun? Warum zieht uns das Erwartbare an, etwa das Stammlokal, die immer gleiche Playlist oder der einstudierte Konflikt? Wieso fällt uns die Veränderung so schwer? Strunk persifliert in seinem neuen Roman den Worst Case einer lieblosen, monotonen Ehe mit Abschreckungseffekt. Und tatsächlich, nach dem Lesen will man es besser machen als Isolde und Bertram. Milder sein, froher. Friedlicher. Doch Ratgeberqualitäten sind nicht der Grund, warum man Strunk liest. Es ist der ereignisarme, dennoch temporeiche Katastrophenstrudel, in den wir mitgerissen werden, mit fantasievollen Wendungen und liebenswerten Losern. Obwohl nur Kleinigkeiten passieren, nimmt die Geschichte Fahrt auf. Die Wiederholung wird zum dramaturgischen Kniff und auf allen Ebenen zur perfiden Folter.
Memories of Heidelberg. Memories of Heidelberg.
Wie immer hoffe ich, dass die Figuren gerettet werden. Wie immer hat Strunk andere Pläne. Irgendwann reicht es mit dem Psychoterror, den Heidelberg dem Paar zumutet und Bertram wird zum Tier. Ein typischer Strunk, sprachlich exquisit, erbarmungslos, unterhaltsam trocken.
Juliane Bergmann war das über Heinz Strunks neuen Roman Memories of Heidelberg, der im Rowohlt Verlag erschienen ist. Am 29. Juli erscheint übrigens das vom Autor gelesene Hörbuch bei Tacheles, das auch eine Empfehlung.
Like rain, delicate.
Hier ist Unter Büchern und wir schauen in und auf die deutsche Gegenwartslyrik. Dürfen heute auf ein Buch schauen, das von einem Autor stammt, der auch hier bei MDR Kultur regelmäßig als Kritiker und Feuilleton-Autor zu hören ist. Mein Kollege Jörg Schieke, hallo.
Hallo.
Seit 1995 veröffentlichst du regelmäßig auch Gedichtbände. Du hast studiert am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, auch dort als Gastdozent gewesen und du veröffentlichst beim Poetenladen Verlag in Leipzig. Das ist einer der angesehensten unabhängigen Verlage mit spezieller Ausrichtung eben auf Gegenwartslyrik. Und Jörg, der Titel des neuen Buches, der ist, ich finde, einigermaßen mysteriös. Chin Chin, der Weg führt ins Mond. Gestein. Es ist ein bisschen Esoterik, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, Weltall mit drin. Was hat es damit auf sich?
Ja, es gibt ein Gedicht, in dem ich mich zu einer Expedition ins Mondgestein treiben lasse. Das ist tatsächlich so eine etwas fantastische Reise. Und auf dieser Reise wird das heute Stück für Stück überschritten, beziehungsweise es wird ausgeweitet. Und der Sprecher des Gedichts setzt dann an zum großen Überflug, um sich mit der Kreuzhacke einen Weg durchs Mondgestein zu graben. Und weil das zum einen vielleicht auch ganz typisch ist für meine Art, mich zwischen sehr verschiedenen Bildwelten zu bewegen und weil dieses Gedicht auch meinem Verleger sehr gut gefällt, habe ich dann diese Zeile als Titel genommen, damit es aber dann auch nicht zu schön und zu spätromantisch oder esoterisch, wie du sagst, klingt, habe ich noch diesen Trinkgruß Chin Chin davor gesetzt. Der erscheint in einem anderen Gedicht. Und dieses Zusammenspiel dieser beiden Welten hat mir ganz gut gefallen und es passt ja auch ganz schön zu dem etwas geheimnisvollen Bild auf dem Cover, das mir Sven Großkreuz wieder mal beigesteuert hat.
Die deutsche Gegenwartslyrik ist ziemlich breit aufgestellt, wird von einer kleinen, aber dann doch sehr lebhaften Szene diskutiert und alljährlich mit frischen Gedichtbänden versorgt. Wo würdest du dich da sehen? Also welche Entwicklungen beschäftigen dich?
Ich würde mal grob und stark vereinfacht so zwei Pole setzen. Auf der einen Seite die, die vor allem sich von den Möglichkeiten, auch von der eigenen Dynamik der Sprache treiben lassen, die also auch Richtung Experiment gehen, sich eher wenig um klare inhaltliche Zuordnungen und Sinnzuschreibungen kümmern. Auf der anderen Seite die, die doch mit jedem Gedicht auch etwas klar Benennbares transportieren wollen, sei es ein Reiseeindruck, eine politische Botschaft, eine Sorge um den Zustand von Welt und Natur etwa. Also diese beiden Pole würde ich mal so grundsätzlich so stark vereinfacht setzen. Und da gibt es verschiedene Stufen von Abstraktion im lyrischen Sprechen, weshalb manche Gedichte dann natürlich eingängiger sind, andere sind eher hermetisch und kompliziert. Und ich würde mich da so in der Mitte einordnen. Ich mag es schon, wenn ein Gedicht auch einen inhaltlichen Kern hat, aber gestatte mir dann eben auch den Ausflug hin zu Zeilen, die ich gar nicht so bis in den letzten Winkel ausleuchten und erklären könnte. Und überhaupt ist es für mich am interessantesten immer dann, wenn Gedichte auch in sich Widersprüche aushalten. Also es soll schon eine rhythmische Spannung erkennbar sein, aber es darf dann auch nicht so dieses Klappern reinkommen. Und ich mag es auch, wenn dann die Aufmerksamkeitsmarker immer mal im Gedicht die Richtung wechseln, wenn dann plötzlich auch mal was Komisches reinkommt, das aber auch nicht zum Schenkelklopfer werden darf, sonst wird das Gedicht ans Kabarett verraten. Also sehr verschiedene kleine Strömungen und Gedankenhaltungen können da zusammenkommen. Das finde ich immer am interessantesten. Und am Ende ist es so, das Gedicht darf alles, es darf nur nie den erwartbaren Schluss und Ausgang nehmen, finde ich.
Und dann sind wir wieder beim Titel, also zwischen Trinkspruch und Mondgestein, fantastischem Mondgestein. Jörg, eine Frage, die man dir, mir ehrlich gesagt, auch immer mal wieder stellt, ist, wie geht denn das? Also im Radio Bücher besprechen, womöglich auch mal als nicht so gelungen bezeichnen und dann selber Texte vorlegen. Also da kommt ganz schnell die Frage danach, ob man nicht von vornherein blockiert ist, weil man die Kritik immer schon mitdenkt, ne? Und ja, wenn man beruflich ganz viel zu lesen hat, woher kommt dann die Lust zum Schreiben? Ich habe eine Antwort drauf, aber wie ist deine?
Ja, es stimmt, ne? Das werde ich oft gefragt, du auch, egal, bei Lesungen, Moderation. Also mir geht es zum Glück überhaupt nicht so, dass mich das blockiert. Ich habe, wenn ich eigene Texte schreibe, immer das Gefühl, dass ich komplett in meiner eigenen Welt unterwegs bin und dann auch so diesen ganzen Kritikerapparat, Literaturbetrieb vergesse, obwohl natürlich das viele Lesen auch das eigene Handwerk und die eigenen Vorstellungen von Literatur schult und beeinflusst, das ist klar, damit beschäftigen wir uns den ganzen Tag. Aber der entscheidende Gradmesser ist für mich eigentlich nur, ob ich wirklich Lust habe, gerade an einer Gedichtidee, die bei mir tatsächlich oft nur mit einer einzigen Zeile beginnt, also ob ich da Lust habe, weiterzumachen, ob da etwas in Gang gesetzt wird. Und wenn das so ist, dann beschäftigt mich das so lange, bis der Text fertig ist oder bis ich ihn irgendwie aufgebe. Und genau dieses Prozedere, das war bei mir schon so, als ich 23 war, und eigentlich ist es heute immer noch so, und insofern mache ich es einfach weiter.
Kann ich total unterschreiben. Es gibt dann bloß dann irgendwann den Moment, wo dann das Buch rauskommt, finde ich, ja, wo man irgendwie so geliefert hat und dann so plötzlich diesen Moment hat, so, oh.
Ja, dann zittert Mist. Man natürlich doch. Ja, klar.
Wir hören jetzt noch ein Gedicht aus deinem neuen Buch. Was hast du ausgewählt?
Ich habe eins von denen, ich nenne sie die Fritzchen-Gedichte. Ich habe vor einer Weile, vor 2 Jahren in der Straßenbahn so eine Gruppe von Kindern belauscht, die haben sich Fritzchenwitze erzählt, und dann fiel mir natürlich auch gleich Fritzchenwitze ein, und ich habe überlegt, was war Fritzchen eigentlich für ein Typ? Was mag der so sozial für ein Typ gewesen? Dann hat das so weitergesponnen. Das hat großen Spaß gemacht. Da sind jetzt 4 oder 5 Gedichte in diesem Buch. Ich lese eins. Du bringst mir bei, wie man sich prügelt. Ich lehre dich dafür Klavier. Das kann ich von meiner Mutter, nun zeig ich es dir. Die Leute aus dem Sekretariat, Nervkram, sind eingeweiht, schon aus Prinzip. Mein Name ist Fritzchen und ich musiziere mit dem kleinen C. Bieg ihn nach links, bieg ihn nach rechts, hoch, runter. Staple ihn auf den Nachbar-C, knick, knack, irgendwie unheimlich. Christine, Mitch, Nori, Franziska und müssen jedenfalls immerzu hinsehen, still wie die Mucksmäuse, schüchterne Sherpas, andere lachen. Mein Name ist Fritzchen und ich stehe in der Hofpause lieber bei der 10b, bei meiner alten Klasse. Da sind inzwischen alle mit allen verstritten, Schicksal, weshalb ich, der Sitzenbleiber, der Ex, für die eine Art Schiedsrichter bin. Etwas, das mich glücklich macht, Chin-Chin, aber nicht süchtig. Fritzchen, der war okay, wird man einst von mir sagen, und sein kleiner C, der Linke, war gelenkig, tapfer wie Draht, dabei doppelt so musikalisch.
Jörg Schieke, lieben Dank. Und es war natürlich längst überfällig, dass klein Fritzchen eine Biografie bekommt.
Ja, das war bitteschön.
Ein Gedicht aus dem neuen Band Chin Chin, der Weg führt ins Mondgestein, von Jörg Schieke, erschienen im Poetenladen. Dankeschön.
Bitte.
What's the point of calling me? There's nothing more to say. Breaking all ancient history, we both know who's to blame. Don't talk to me, you broke my heart. You can't press rewind. Don't push it now, now don't you start. I have something to decide. Trying to be unkind. You
Wasting Breath, Jessica Biel war das und hier ist Unter Büchern. Leipzig hat eine große grafische Tradition und hier arbeitet inzwischen auch eine junge Generation von Comic-KünstlerInnen, mitunter sogar zusammen. Die Summe seiner Teile, so heißt eine neue Graphic Novel von Julia Zein und Matthias Lehmann. Wolfgang Schilling hat sich mit einem Teil des Teams getroffen und stellt uns das Album jetzt vor.
Schließe sanft deine Augen. Vertiefe deinen Atem. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Deine Lungen füllen sich mit Luft und dein Brustkorb weitet sich. Spür, wie dein Geist ruhiger wird. Gedanken kommen und gehen. Nimm sie wahr und finde zurück zu deiner Atmung.
Die Leipziger Comic-Künstlerin Julia Zein, lesend unterwegs. Im Wald, der ersten seitengroßen Zeichnung dieses Albums, von einer im diffusen Licht liegenden Lichtung, wird der Betrachter beim Weiterblättern in kleiner werdenden Panels immer tiefer hineingezogen. Ins Unterholz oder sind es die Verästelungen der Baumkronen, die in ein filigranes Netzwerk diffundieren, zu Gehirnströmen, die nach weiterem Umblättern in einer Klinik gescannt werden? Willkommen in einer wahrlich dystopischen Beziehungsgeschichte. Ferner Zukunft oder doch schon der medizinischen Realität abgelauscht?
Also es wurde tatsächlich mal gemacht bei einem Fadenwurm. Das ist ein 1 Millimeter großes Tier, von dem das winzig kleine Gehirn wurde wirklich gescannt. Und der hat dann auch als digitale Kopie existiert. Aber das hat 14 Jahre gedauert, dieser Scan. Und ein menschliches Gehirn, was ja einfach so unglaublich komplex ist, dafür hätte man die Technik nicht.
Soweit so noch beruhigend also. Wir lernen Joshua und Mara kennen. Er Musiker und Psychologe, sie Tänzerin. Ein Paar im Leben und jetzt wird's mystisch über seinen Unfalltod hinaus. Ein am Rand der Legalität arbeitendes Medical Center erweckt Joshua dank eines totalen Gehirnscans zu neuem digitalen Leben. Was das Miteinander der beiden Liebenden auf eine innovative wie auch ewig menschliche Bewährungsprobe stellt. Der Ausgang des Experiments wird hier nicht gespoilert, nur so viel vor Beziehungsstress schützt auch KI-gestützte medizinische Innovation nicht ganz. Apropos, auch dieses Album ist eine Beziehungstat. Die aus dem Rheinland stammende Julia Zein und ihr Dresdner Kollege Matthias Lehmann teilen sich ein Leipziger Atelier und im Fall des Albums die Summe seiner Teile, auch die Arbeit daran.
Also ich habe ein Drehbuch geschrieben und Matthias hat es gezeichnet. Ich habe ihm dabei relativ viel Freiheiten gelassen, also jetzt nicht irgendwie Panels oder Seitenstruktur vorgegeben. Ich habe ihn ein bisschen mit Inspirationsmaterial versorgt, so dass ich so gesagt habe, so könnte ich mir jetzt das Haus vorstellen oder so den Charakter. Aber er konnte schon frei entscheiden, wie er den Stil wählt.
Matthias Lehmann arbeitet digital an einem Zeichentablet. Seine schwarz-weißen Bildwelten sind realistisch, mitunter ins Surreale changierend. Das ausgeklügelte Spiel mit Licht und Schatten erinnert an Holzschnitt. Matthias Lehmann lässt Bilder sprechen. Gibt es etwas zu lesen, setzt er auf die gute alte Sprechblase. Auf 120 Seiten entwickelt sich so eine optisch fesselnde Umsetzung des Reiseplans von Julia Zein, der sein Ziel irgendwo zwischen realer und digitaler Welt ansteuert, überraschende Weichenstellungen inklusive. Schönes Stichwort. Wie hat Julia Zein eigentlich reagiert, als ihr Matthias Lehmann seine finale Aufzeichnung ihres Drehbuchs präsentierte?
Comiczeichnen ist ja einfach auch verdammt viel abarbeitend und ich finde ja auch, dass Matthias Lehmann ein super guter Zeichner ist und auf jeden Fall war es dann wirklich so wie so eine Überraschung, die da ankommt, dass ich das so für mich, also ich steckte halt schon so in anderen Projekten und dann so, ach ja, unser Comic ist ja da. Also das hat sich schön angefühlt, ja.
Die Summe seiner Teile heißt es in schöner Doppeldeutigkeit.
Wolfgang Schilling war das über die neue Graphic Novel von Julia Zein und Matthias Lehmann, die bei Reprodukt erschienen ist. Love and Money. Was braucht's mehr? Lovecat war das hierbei unter Büchern. 2 Jahre lang ist die Comic-Illustratorin Patricia Thoma durch verschiedene Gefängnisse in ganz Deutschland gefahren und hat Comic-Workshops für Inhaftierte gegeben. Daraus sind 2 Comicbände entstanden, erst im Jugendarrest und vor kurzem im Gefängnis. Die Zeichnungen der Inhaftierten sind in die Bücher eingeflossen. Besucht hat Thoma auch das Gefängnis Roter Ochse in Halle an der Saale. Tini von Poser hat Illustratorin Patricia Thoma getroffen, sowie mit einem Inhaftierten in Halle gesprochen, der am Comic-Workshop teilgenommen hat.
Ein langgezogener, heller Raum mit Zeichnungen an den Wänden und großen Tischen. Gleich daneben 2 weitere Freizeiträume mit Sportgeräten, Tischtennisplatten, Dartscheiben. Wären da nicht die Gitter vor den Fenstern, würde man fast vergessen, dass es ein Gefängnis ist. Die Justizvollzugsanstalt Roter Ochse in Halle an der Saale. Der Inhaftierte Jakob ist in den Werkraum geführt worden. Er möchte nur bei seinem Vornamen genannt werden.
Also ich würde tatsächlich eingeladen von der Leitung hier. Ich habe mit den Comics nicht viel zu tun und dann hatte ich Interesse, also wie das alles abgeht. War eigentlich ja ganz cool, ja.
Jakob sitzt in der JVA Halle seit einigen Monaten in Untersuchungshaft. Er hat beim Comic-Workshop von Patricia Thoma mitgewirkt. Zeichnen war von klein auf seine Leidenschaft, erzählt der Inhaftierte. Im Comicband Im Gefängnis sind Jakobs Zeichnungen abgebildet. Wie fast alle sind sie in Schwarz-Weiß gezeichnet mit Sprechblasen, was die Figuren denken oder sagen. Jakob hat Inhaftierte und eine Justizvollzugsbeamtin gezeichnet, wie sie Dart spielen. Der Blick konzentriert auf die Scheibe gerichtet.
Die Beamtin war so genau gemalt, dass Patricia Thomas musste eine Brille dazu malen, dass die nicht entkalten werden. Ja. Wir haben die Möglichkeit, Freizeitsport hier zu machen, ja, Billard spielen und so weiter und auch Dart. Patricia Thomas wollte einfach so unseren Alltag so ein bisschen zeigen, ja, und deswegen ja, haben wir das auch gezeichnet.
Jedes der 8 Kapitel gibt eine Einführung in die jeweilige Gefängnisgeschichte. Während alle anderen Zeichnungen schwarz-weiß sind, ist der Gefängnisbau selbst jeweils in Farbe getaucht. Der in Halle leuchtet rot, denn er wird wegen der roten Ziegelsteinfarbe Roter Ochse genannt. Die Idee, Comicgeschichten über Gefängnisse zu machen, hatte Illustratorin Patricia Thoma schon länger.
Ich habe mich eigentlich immer gefragt, wer ist im Gefängnis? Und wie sieht es da aus? Also in jeder größeren Stadt gibt es ein Gefängnis, aber niemand von uns war wirklich da. Wir haben zwar so Bilder, aber wir wissen nicht, wie es da aussieht.
An 3 Tagen hintereinander hat Patricia Thoma jeweils Comic-Workshops für Inhaftierte gegeben. Sie wollte damit den Alltag in Gefängnissen darstellen, aber auch, was die Inhaftierten bewegt und umtreibt. Die Straftat sollte dabei nicht im Vordergrund stehen.
Das ist so abgelaufen, dass wir zuerst so ein Thema zusammengefunden haben, was die Inhaftierten interessiert hat. Und dann habe ich Fotos von den Inhaftierten gemacht und die ausgedruckt. Und am letzten Tag haben die Inhaftierten die Fotos abgepaust. Also das war so der Prozess. Und dann haben wir die Texte zusammengeschrieben. Also das war so ein Teamwork auch mit der ganzen Gruppe.
Für die Inhaftierten war der Comic-Workshop nicht nur eine willkommene Abwechslung im Gefängnisalltag, sondern er hatte auch etwas Therapeutisches.
Die Gründe, warum die im Gefängnis sind, sind natürlich sehr divers, aber viele haben schon auch so Schwierigkeiten, sich zu öffnen, mit den eigenen Gefühlen zurechtzukommen oder auch so eine Art von Selbstreflexion zu schaffen. Ja, also ich denke schon, das hat auch mit der Straftat zu tun, weil die sich eigentlich vielleicht gar nicht kennen. Und dann in der Arbeit am Comic und in den Gesprächen sollten die sich eigentlich vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigen. Wer bin ich? Was habe ich für Fähigkeiten? Also die erleben sich ja immer als ungenügend, als defizitär. Und mal zu überlegen, was kann ich eigentlich? So, ich glaube, das war ganz wichtig.
Jakob erfüllte es mit Stolz, als er seine Zeichnung im fertig gedruckten Buch Im Gefängnis wiederentdeckte.
Ich habe ja sehr, sehr viel Gutes über mich gehört, ja, und wie fantastisch, und das hat meine Selbstbewusst gestärkt.
Das Comicbuch Im Gefängnis von Patricia Thoma gibt einen tiefen Einblick in verschiedene Gefängnisse, der durch die Mitwirkung der Inhaftierten sehr realistisch dargestellt ist. Alles, was nicht ins Buch eingeflossen ist, wird in Wanderausstellungen quer durch Deutschland gezeigt.
Tini von Poser war das über das Buch Im Gefängnis von Patricia Thomas, erschienen im Verlag Jacobi und Stuart.
I saw a future in your head.
Hier ist MDR Kultur unter Büchern. Es gibt einen Roman, der mich echt mitgenommen hat in den vergangenen Jahren. Shuggie Bain hieß der, stammte vom Schotten Douglas Stewart. Der hat 2020 den renommierten Booker Prize dafür bekommen. Umso größer die Erwartung, wenn jetzt ein neues Buch von ihm erscheint. Jetzt liegt sein dritter Roman nämlich vor. John of John, und Rainer Moritz hat diesen Roman schon mal vorab gelesen. Hallo.
Hallo.
Wer sind denn diese beiden Johns? Gehören die zusammen?
Ja, man muss vielleicht noch einen Schritt, wenn Sie erlauben, zurückgehen. Sie haben Shuggie Bain erwähnt, das war ja auch ein sehr brutales Buch, ein grausames Buch. Dann kam der zweite Roman, Young Mungo, der hat viele enttäuscht, weil da hatte man den Eindruck, er übertreibt jetzt ein bisschen. Er, die Gewaltszenerie, wie Jugendliche aufwachsen in Elendsvierteln, wird auf die Spitze getrieben. Und jetzt kommt mit John of John, ja, ich würde fast sagen, ein ruhigerer Roman von Douglas Stewart. Wir haben es mit einem jungen Mann zu tun, Carl, der lebt mit seinem Vater, hat gelebt mit seinem Vater auf einer Insel der äußeren Hybriden, ist dann schnell geflohen, weil das ist eine sehr enge Insel, da ist alles genau ritualisiert. Er hat ein Textilstudium in Edinburgh aufgegriffen. Dann kommt der Anruf des Vaters, der Großmutter geht es schlecht, die lebt auch dort im Haus, du musst kommen. Und der Sohn kann sich nicht entziehen und der Roman spielt dann in weiten Teilen eben auf dieser sehr, sehr einsamen Insel. Also doch ein ganz anderes Setting, als wir es aus den ersten beiden Büchern von Douglas Stewart kennen.
Und wann spielt der Roman? Welche Atmosphäre breitet sich auch historisch über
den Geschehen? Ja, wir sind in den 90er Jahren. Das heißt, es wird zurückgeblendet. Shuggie Bain, das waren ja die 80er Jahre, die Thatcher-Ära, wenn man so will, in Großbritannien. Wir sind also jetzt in dieser Zeit und es herrschen, und das ist die große spannende Frage, wie geht der Sohn damit um, weil sein Vater will alles bestimmen. Er sieht überhaupt nicht ein, dass sein Sohn sich anders verhält. Er muss sich anpassen. Der Sohn hat sich daran nicht gehalten, hat seine Haare gefärbt, er ist furchtbar angezogen. Also der Vater findet alles empörend. Und nun treffen diese beiden aufeinander. Und es ist diese Auseinandersetzung, die sehr, sehr klug beschrieben wird. Wann begehrt der Sohn auf? Er hat diese Großmutter auch fast auf seiner Seite. Auch das eine sehr wichtige Figur des Romans. Aber im Zweifelsfalle setzt der Vater, der ausgesprochen brutal auch vorgeht. Es gibt immer wieder Rückblenden, wo auch die Erziehung eine wichtige Rolle spielt. Wie hat der Vater versucht, seinem Sohn das Schwimmen beizubringen? Hat ihn einfach ins Wasser geworfen und gehofft, dass er dann auch wieder auftaucht. Das heißt, das meint man, könnte für einen jungen Mann von Anfang 20 vielleicht vorüber sein. Er könnte sich im wahrsten Sinne des Wortes freigeschwommen haben. Aber das ist hier nicht so einfach.
Wir haben es mit der Geschichte eines verlorenen Sohnes zu tun, der nach Hause zurückkehrt in ein ja nicht so angenehmes Zuhause. Gibt es noch andere Punkte, die diese Heimkehr so schwierig machen?
Ja, es gibt natürlich Freundschaften. Er trifft alte Bekannte wieder, die alle eigentlich nur etwas im Sinn haben, weg. Fort von dieser Insel. Und jetzt ist ausgerechnet der, der es bis nach Edinburgh geschafft hat, unser Carl, ist zurückgekommen. Und diese Szenerie, diese Kämpfe mit dem Vater werden ausgefochten. Man spricht die Konflikte selten aus. Das gehört zu dieser Gesellschaft dazu, dass man mehr verschweigt, als man ausspricht. Es ist ein Machtkampf, der dann im zweiten Teil auch nochmal sich auf ganz andere Weise hochsteigert. Und er hat vor allem, da kommen wir jetzt sicher gleich drauf, ein sehr unterschwelliges, hochinteressantes Thema.
Und wenn ich mich an Shuggie Bain zurückerinnere, Gewalt spielte da eine große Rolle, auch im anderen Roman, in dem zweiten Roman von Douglas Stewart. Wie ist es in dem neuen Roman?
Ja, dieses Thema der Homosexualität spielt hier auch eine ganz entscheidende Rolle. Von Anfang an ist klar, dass Carl schwul ist. Er hat ein Schwulenmagazin in seinem Koffer dabei, das versteckt er doch mal ein bisschen. Es wäre doch, glaube ich, nicht so gut, denkt er sich, wenn das sofort entdeckt würde, wenn er zurückkehrt in sein Elternhaus. Er versteckt es, das heißt, er hat auch seine Homosexualität in Edinburgh ausgelebt. Aber jetzt ist er natürlich auf einer, das muss man auch sagen, streng religiös geprägten Insel, wo die alten Vorstellungen von Gott und der Religion noch zählen. Da ist Homosexualität nicht vorgesehen und man verdarf es verraten, in diesem Fall schon nach wenigen Seiten gibt es eine kleine Stelle in diesem Roman, wo der Vater mit einem Freund Innes auf dieser Insel spricht. Und dann gibt es eine kleine Szene und aus der wird deutlich, dass eigentlich der Vater auch homosexuell ist. Also wir haben es mit einem Vater und einem Sohn zu tun, die beide schwul sind, beide nicht darüber sprechen, beide es nicht aussprechen können, vor allem der Vater nicht, weil er weiß, er verstößt damit gegen alles, was ihn die Religion gelehrt hat. Und das ist natürlich sozusagen, wenn man so will, die Kraftquelle dieses sehr eindringlich erzählten Romans.
Kraftquelle und auch Gewaltquelle, wie ich finde.
Ja, es ist auch das, wie gesagt, es ist das Gewaltpotenzial, dafür war ich ganz dankbar, nicht so ausgeschöpft wie in Young Mango, dem zweiten Roman, da hat, glaube ich, Douglas Stewart etwas zu viel aufgefahren, aber es ist natürlich Gewalt, körperliche Gewalt spielt eine wichtige Rolle, psychische Gewalt ohnehin, und wir beobachten diese beiden, und Douglas Stewart, das muss man vielleicht einmal noch sagen, ist einfach ein sehr routinierter, sehr kluger Erzähler. Das ist filmisch erzählt in gewisser Weise. Man kann sich das sehr gut verfilmt vorstellen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man diese doch immerhin 550 Seiten angespannt bis zum Schluss verfolgt.
Also eine Empfehlung.
Ja.
Douglas Stewart, John of John, der Roman aus dem Englischen von Sophie Zeitz, ist erschienen im Hansa Berlin Verlag. Vielen Dank, Rainer Moritz.
Dankeschön.
Bin ins kalte Wasser gesprungen. Die Luft war mir auf Dauer zu dünn. Ein Schritt vor und kein Zurück. Lerne erst wieder zu schwimmen. Menschen strömen Richtung Haus. Kann kein festes Muster erkennen. No, no. Ein Schritt vor und kein Zurück. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin nicht in Seenot. Zu oft gesehen, ich steh in der Mitte und tanz. In Berlin weiß ich, wer ich bin. Ein Schritt vor und kein Zurück. Ein Schritt vor und kein Zurück. Ich bin nicht in Seenot. Lass mich treiben und schwimm mit dem Strom. Sie tauchen in Berlin, bin einer unter vielen. Tiefsee tauchen in Berlin, bin einer unter vielen. Tiefsee tauchen in Berlin, kann mir meine Bahn ziehen. Tiefsee tauchen in Berlin, bin einer unter vielen.
Nemo, das war Max Reuschel mit ein bisschen Sommer hier bei Unterbüchern. Unser Haus mit Rutsche heißt der aktuelle Roman von Safia al-Baghdadi, der jetzt auch als Hörbuch in ARD Sounds verfügbar ist. Aufgenommen wurde das Hörbuch, gesprochen von der Autorin selbst, als Koproduktion von HR, MDR, NDR und SR zusammen mit dem Hörbuchverlag Speak Low beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken. Da ist Safia al-Baghdadi geboren und aufgewachsen und die Stadt ist auch Schauplatz des Romans. Sally Charel-Delin war bei der Aufnahme dabei und hat mit der Autorin gesprochen.
Ja, Habibi, der war das.
Super, sehr gut.
Okay.
Prima. Ich würde gerne noch den letzten Absatz würde ich gerne noch machen.
Saarbrücken, Anfang 2026. Im High-Quality-Studio des Saarländischen Rundfunks sitzt die Schauspielerin und Autorin Safia al-Baghdadi vor dem Mikrofon und liest den Beginn ihres aktuellen Romans »Unser Haus mit Rutsche« ein. Gar nicht weit von hier entfernt spielt auch die Geschichte des Romans. Denn im Gegensatz zu ihren vorherigen Büchern hat die Autorin sich für dieses neue Werk von ihrer eigenen Biografie inspirieren lassen.
Ich muss aufschreiben, was damals alles passiert ist. Vielleicht ändert sich dann etwas. Ganz gleich in welche Richtung. Ausnahmsweise befürworte ich jede Veränderung. Schlimmer kann es sowieso nicht werden. Schließlich gibt es hier in meinem Ausguck nur noch mich, über den Dächern von Paris. Bei schlechtem Wetter kann ich bis nach Saarbrücken blicken, in meine nebelverhangene Vergangenheit.
1979 in Saarbrücken geboren, wuchs Safia al-Baghdadi als Tochter eines irakischen Vaters und einer französischen Mutter auf, genauso wie ihre Romanfigur Laila. Deren Familie lebt trotz großer Gegensätze ein schönes und auch schillerndes Leben. Doch dann bricht 1991 der Golfkrieg aus und die vorher gut laufenden Geschäfte des Vaters platzen.
Er muss sich dann der Realität stellen und gerät darüber in eine absolute Krise. Und die zieht ihn dann so runter, dass sein Rettungsanker wird die Religion.
Diese fanatische Hinwendung zum Islam zerreißt die Familie. Teile des Erzählten hat Safia al-Baghdadi selbst erlebt. Dennoch, betont sie, sei Unser Haus mit Rutsche ein Roman. Dieser ist nun auch als Hörbuch in ARD Sounds verfügbar. Die Besonderheit, die Autorin hat ihn selbst eingelesen.
Da ich ja auch Schauspielerin bin, ich habe manchmal Sprecherjobs, also ich habe auch schon Hörspiele gemacht und so. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich einen meiner Romane komplett lese, ja.
Bei der Studioaufnahme immer an ihrer Seite ist Harald Krever vom Hörbuchverlag Speaklow. Als Regisseur spielt er eine wichtige Rolle bei der Produktion.
Also unsere Aufgabe im Studio ist zunächst mal, sehr aktiv zuzuhören. Hört man zu? Versteht man die Geschichte? Kommt sie an? Berührt sie mich? Ist sie emotional vorgetragen oder emotional erzählt? Und dann achten wir natürlich auf den Rhythmus, auf das Tempo. Wir achten, dass die Worte richtig ausgesprochen sind, dass die Endungen nicht verschliffen werden, dass, wenn die Schauspielerin müde wird, dass wir eine Pause machen. Wir versuchen, eine gute Atmosphäre zu schaffen und helfen ihr bei der Gestaltung des Textes und achten natürlich auch auf formale Kriterien.
Aber Amir, überleg doch mal, sagte Ali. Unser Land bliebe in der Familie. Shakir lachte. Du hängst an dem Land, Ali, und siehst.
Man macht das ein bisschen, unser Land bliebe in der Familie. Also, dass sozusagen, dass das vom Gedanken noch ein bisschen klarer ist.
Stimmt, ja.
Während der eigene Bezug zum Text an vielen Stellen hilfreich sein kann, erschwert der Vergleich mit der Wirklichkeit in anderen Momenten die Aufnahme, erzählt Safia al-Baghdadi in einer Produktionspause.
Ja, also es macht Spaß. Es ist auch trotzdem ungewohnt, weil ich habe im Kopf oft auch gerade bei den Dialogen die Stimmen der Figuren sehr präsent. Und wenn ich sie dann halt lese, denke ich jedes Mal, ja, so klingen die ja gar nicht in echt. Vielleicht bin ich da besonders anspruchsvoll, ich weiß nicht. Aber es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall.
Ob Fiktion oder Autobiografie. Mit ihrer charaktervoll rauen Stimme und ihren authentischen Schilderungen haucht Safia al-Baghdadi der Geschichte Leben ein und macht Unser Haus mit Rutsche zu einem eindrucksvollen Hörerlebnis.
Sally Charel-Delin über die Produktion des Hörbuchs Unser Haus mit Rutsche von Safia al-Baghdadi. Der Roman ist als Hörbuch bei Speaklow erschienen und ganz einfach und kostenfrei zu haben in ARD Sounds. Viel Spaß. Das war Unter Büchern, auch jeden Mittwoch frisch in ARD Sounds. Abonnieren freut mich sowieso, aber vor allem gibt's dann nichts mehr zu verpassen. Nächste Woche habe ich hier übrigens nur Bücher von Autorinnen auf dem Plan, von Historienroman bis zu Liebeserklärung an die Damentoilette. Also bis nächste Woche und wie immer stabiles Lesen und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al XXI. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido.